Stadt ist, werdet ihr feststellen, dass der Prenzlauer Berg die Kleinstadt geworden ist, aus der ihr geflohen seid.
Das Haus wurde seit 2007 systematisch entmittet.
Sorgen wir dafür, dass die Stadt vielfältig bleibt und dass sie allen gehört. Zeigen wir der Stadtpolitik und den Gentrifiers den Mittelfinger. Wir bleiben alle!
Wenn sie wirklich durchziehen, ihre Räumung. Ich weiß nicht, was ich mache. So.
I bought your house, I bought your ground, for just about 2 million pounds. I'm gonna open your floor, break through your door. I am the law, I am the law.
Die letzten Mieter. Oder bleib doch, wenn du kannst. Feature von Susanne Franzmeier.
Sind da viele Leute drin, oder?
Ja, und ich will sie mir auch nicht einfach, dieses Arschklein.
Ortsbesichtigungen mit einem Landschaftsarchitekten, Kiezaktivisten, Rechtsanwälten und vielen Mietern.
Ich wollte eigentlich zur Wohnungsbesichtigung.
Wir haben irrsinnig lange nach einer Wohnung gesucht im Vorfeld, bevor wir die gefunden haben. Ich habe gefühlt 200 Wohnungen gesehen.
Ich könnte echt vergessen.
Eigentlich wollte ich nach Kreuzberg, da stand ich immer mit 150 Leuten bei den Wohnungsbesichtigungen. Dann hat es mich halt nach Friedrichshain verschlagen. Wir haben an die Vormieter schon irrsinnig viel Abstand gezahlt und dann haben wir trotzdem noch sehr, sehr viel Arbeit in die Wohnung stecken müssen, weil die in einem nicht so guten Zustand war. Das heißt, das war so richtig eine Wohnung, in der viel Geld und Herzblut steckte. Und die wir uns richtig, richtig schön gemacht haben. Und dann kam irgendwann nach ein paar Jahren die Vermieter auf die Idee oder die Eigentümer, das Ding zu sanieren und wollten uns dafür natürlich gerne daraus haben.
I live in a nice house in the heart of town. I call it a nice house in Berlin, Mitte town. But the landlord is raising.
Ich bin Tina Darling, ist mein DJ-Name und ich habe unter dem Titel The Fine Art of Living ein Album veröffentlicht. Und das Album hat auch ein Thema, das geht um Gentrifizierung. Der Hintergrund ist halt, dass ich hier so über 14 Jahre wohne und seit 7 Jahren befinde ich mich halt in Prozessen mit dem neuen Eigentümer. Und da der Prozess halt noch läuft, kann ich speziell zu meinem eigenen Fall leider nichts sagen. Hab aber natürlich durch die 7-jährige Beschäftigung mit diesen Prozessen viel Erfahrung gesammelt.
The landlord is raising the rent.
Nach dem Mauerfall fühlten sich halt viele Berliner gedrungen, endlich mal in den Westen zu schnuppern. Und dadurch gab es hier eben genau das, was wir suchten, nämlich erschwinglichen Wohnraum im Osten der Stadt. Hier konkurrieren ja lokale Anwohner mit Löhnen aus New York, London, Paris. Und man muss ja einfach sagen, dass die Löhne in Berlin an unterster Stelle sind. Und es einfach unmöglich ist, mit diesen Löhnen zu konkurrieren, wenn man hier arbeitet und lebt. Und das ist halt auch ein Phänomen, das gibt es auch in anderen Metropolen, dass eben die Leute, die wirklich in der Stadt selbst leben und nicht nur Geldanlagen haben, immer weiter aus den Zentren verdrängt werden.
Berlin gilt, was den Immobiliensektor anbetrifft, als eine der günstigsten und lukrativsten Immobilienmärkte weltweit. Interessant ist eben auf der Nachfrageseite hauptsächlich im sogenannten Hochpreissegment. Das heißt also, es gibt in Berlin eine enorme Nachfrage eben nach Luxuswohnungen und Wohnungen in Top-Niveau-Lage.
Das bin ich.
Nein, bin ich.
Welcher bin ich?
Du warst noch gar nicht da, du.
Ich bin hier unter sehr schwierigen Umständen nach Berlin gekommen.
Willst du noch einen Schluck? Dann kannst du jetzt rausgehen.
Wir waren halt beide arbeitslos, krankheitsbedingt. Hatten halt beide schwere Krankheiten überwunden. Und dann noch ein Kind bekommen, so, das auch so nicht geplant war, wo wir dann aber sehr glücklich waren, als es dann da war.
Nimm mal selber in die Hand.
Diese Wohnung, die ich dann bezogen habe, war für mich quasi so ein Neustart. Und es war sehr wichtig für mich, dass die halt günstig ist, um mir zu ermöglichen, dass ich hier irgendwie mir wieder was aufbauen kann.
Soll ich noch eine Jacke mitnehmen?
Diese sozialen Kontakte, die ich mir da mühselig aufgebaut hatte, auch das, was ich für mein Kind dann aufgebaut habe, hat sich auch alles hier befunden. Alles so Dinge, die wollte ich überhaupt nicht gerne aufgeben.
Ja, schönen guten Tag. Wir wollen jetzt langsam mal losgehen. Also ich begrüße euch, Sie, zu unserem ersten Kiezspaziergang in diesem neuen Jahr.
Sehen wir ja auch den Druck, der hier auf das Tempelhofer Feld da ausgeübt wird, das eben zu einer Top-Wohnlage zu machen. Und die gesamte Wohnungsbaupolitik hier in den umliegenden Quartieren kann man eigentlich nur unter Vermarktungsgesichtspunkten verstehen. Zum Beispiel fürs Tempelhofer Feld ist eine Bebauung in drei Reihen geplant. Die äußerste Reihe, da geht es eben schon los mit Einstiegsmieten um 12 Euro der Quadratmeter. Und die innerste Reihe, da sind tatsächlich Mieten um die 34,50 Euro im Gespräch. Und es wird halt so sein, dass der Eigentümer, der dort diese Wohnung erwirbt, aber auch gar nicht selber wohnen wird, sondern das sind reine Anlage. Projekte.
Die Mieten im Zentrum dieser Städte steigen damit enorm und das hat wieder rückwirkend Auswirkungen auf den Mietspiegel. Das heißt, für die, die sowieso kein Geld haben, wird es immer schwieriger.
Hier vorne war halt ein Eisladen, der halt auch letztes Jahr zumachen musste, weil die Miete so erhöht werden sollte, dass das finanziell nicht mehr zu tragen war. Und halt hier dem Laden soll wahrscheinlich ein Brunch eröffnet werden, aber ich gehe davon aus, dass da wahrscheinlich andere Leute sitzen werden als vorher.
Was zuerst positiv ist, dass lange leerstehende Läden auf einmal wieder bewirtschaftet werden, dass es ein breiteres Angebot gibt, gerade eben auch im kulturellen Bereich. Das ist ja alles ganz positiv, aber dass eben die Preise in den Lokalen, dass eben auch die Mieten steigen, macht sich als nächstes bemerkbar.
Das sind halt alles Punkte, das sind wohnwertsteigernde Merkmale. Das machen die Leute nicht, weil es so schön ist, sondern weil sich das einfach in Geld umsetzen lässt und nicht aus irgendeinem sozialen oder städteverschönernden Grund.
Na, dann gehen wir mal rein.
Die Methoden sind nach wie vor die gleichen. Es gibt einen Eigentumswechsel oder es gibt einen Wechsel in der Vermietung. Und die ersten Wohnungen werden nicht mehr weitervermietet.
Da sind die Markierungen an der Tür. Dort, wo die Kreuze sind, wohnt keiner. Dort, wo ein Strich ist, heißt, da wohnt noch jemand, aber der wird bald ausziehen. Und dort, wo keine Markierung an der Tür steht, die bleiben.
Ich weiß noch, das war alles im Hinterhof. Oder Papa?
Ja, wo die Sachen aus dem Fenster geflogen sind, ne? Die Kühlschränke.
Ja, also begonnen hat die ganze Geschichte im Dezember 2006 anhand von Gerüchten, die im Haus kursierten, dass das Haus verkauft werden soll. Also, und es bewahrheitete sich dann auch. Dieses Gerücht hat mich dann dazu veranlasst, in den Mieterverein einzutreten. Das war auch rückwärtig besehen die allerletzte Chance. Das hat uns wirklich gerettet. Ansonsten hätten wir das alles nicht durchstehen können. Also in dem Moment, wo man in so einen Mieterverein eintritt, hat man die Möglichkeit, auch so einen Rechtsschutz mit abzuschließen. Und der greift nach einer Sperrzeit von 3 Monaten. Also in diesen 3 Monaten darf quasi kein Anlass bestehen, der zu einem Rechtsstreit führt. Wenn man diesen Punkt verpasst oder halt einen Streit schon am Laufen hat, der ist dadurch natürlich nicht abgedeckt. Und da kann man in große Schwierigkeiten kommen und das versuchen solche Leute ja auch. Möglichst bevor man sich schlau gemacht hat. So. Ja, als nächstes kam es dann zu einer Besichtigung des neuen Vermieters. Der Eigentümer selbst trat nicht auf, sondern der schickte dann Vertreter. In diesem Fall war das der Endmieter, also der hatte an seinem Büro, das haben wir dann später auch erst rausgefunden, stand dann Entmietung. Also das war sehr offensichtlich, was der vorhatte. Der Endmieter und der Architekt.
Dass dieser sogenannte Mietmanager überhaupt eingesetzt wird, ist für mich eigentlich schon ein Zeichen für Verdrängung.
Wir kriegen Briefe von ihm, wir kriegen Telefonanrufe von ihm. Er weiß unsere Telefonnummern, will jetzt niemanden benennen. Aber er hat einen Mieter mit einer Klage bedroht, obwohl er überhaupt nicht kein Recht dazu hat.
So, damals war ich einfach nur verunsichert, weil ich überhaupt nicht wusste, wie ich die Situation einzuschätzen habe. Aber die ältere Dame über uns, die hat schon allein dieser Vorfall so eingeschüchtert. Und die ist dann auch kurze Zeit darauf ausgezogen, nachdem sie dann nochmal zwei Hausbesuche gemacht haben mit anschaulichen Reden, was alles passieren würde, wie laut und lärmend alles werden würde.
Wir stehen jetzt hier vor dem Wohnungseingang von der Familie Begall. Das ist ein sehr altes Ehepaar, die wohnen seit über 50 Jahren hier in dem Haus. Dieser Tage habe ich sie packen sehen und Möbel raustragen sehen. Also die Umzugswagen standen schon vorm Haus. Aber das ist auf keinen Fall freiwillig passiert.
Je älter die Mieter sind, umso schlimmer wird es. Also denen müsste im Grunde sofort ein Anwalt zur Seite gestellt werden. Die würden das allein nicht packen.
Da waren teilweise Mieter, die haben da schon 30 Jahre drin gewohnt. Entsprechend niedrig war deren Miete. Das heißt, die hatten ein großes Interesse, uns da möglichst alle rauszukriegen. Und das ist ihnen bei den meisten auch gelungen.
Rein gesetzlich hat der Investor kein Mittel in der Hand, dass er sagt, so, ich will jetzt hier Luxus sanieren, also gehe ich zu Gericht und klage auf Luxussanierung und der Mieter muss raus. So geht's nicht.
Die ganze Familie ist da.
Bleibst du
hinter
oder?
Ich gehe, wie gesagt, ich erwarte
einen Anruf.
Ja. Wir waren so ganz normales Haus. Guten Tag, auf Wiedersehen. Für euer Weihnachten, für euer Osternfest. Und dann plötzlich, wenn wir in Not sind, kommen wir irgendwie komisch zueinander.
Warum, wenn jemand macht, die alle Mäuse weg sind? Da muss ich wissen, warum soll ich von das Haus weggehen muss?
Ich bin jetzt die einzige Mieterin, die an der Giebelwand noch wohnt. Die anderen sind alle ausgezogen und haben dafür auch 5.000 Euro bekommen. Ich bin alleinlebend und wir sind alle hier im Haus schon einige Jahrzehnte lang.
Wenn ich mal um 12 die Zeitung noch nicht reingenommen habe, dann klingelt einer. Und das sind Dinge, die sind nicht zu unterschätzen.
Dann ist noch ein Anruf an den Rechtsanwalt, da braucht man keine zweite Kaffee, da ist man schon wahr.
Sie sollen die Briefe gleich an meinen Anwalt schreiben. Ich will mich nicht jeden Tag neu aufregen.
Das ist schon fünfter Termin. Wo sollen wir von dieser Wohnung raus? Niemand weiß, wann sollen wir weg?
Auto steht hier immer voll getankt, deswegen, wir sind bereit.
Ein Geldanleger kann sagen, ich kaufe mir ein Haus, wenn es leer steht, da kann der Luxus sanieren und machen, was er will. Aber wenn jetzt Mieter drin sind, sind die der absolute Störfaktor. Immer sind die der Störfaktor. Aber die sind per Mietrecht so nicht rauszukriegen.
Es gibt den alten Spruch, Kauf bricht Miete nicht. Das heißt, wenn ein Haus verkauft ist, übernimmt normalerweise die Immobilienfirma oder der Investor alle Mieter, die da drin sitzen.
Modernisierung, wenn die ablehnen, ist der Investor in einem schwierigen Zustand.
Ach, ist schon offen. Hallo. Bitte ohne Schuhe. Ja, ja. Ich will mit dich interviewen, ja? Wie unglücklich du bist mit mir. Wo ich hier gemietet habe, ich habe noch keine Rollstuhl, aber ich wusste, dass Zeit kommt. Deswegen, ich habe ganz schön lange hinterher gerannt, dass ich diese Wohnung bekomme. Es ist Sozialbau gewesen, Miete aus ganz preiswert. Und dann inzwischen, die Wohnung ist natürlich verkauft, weil sie ist die Stadt nicht mehr gefördert, Sozialbau. und an diese Firma gekauft. Ich habe von 396 Euro Miete auf einmal 626 Euro erhöht meine Miete.
Wir schauen, dass am Cottbusser Tor, ein sozialer Brennpunkt in Kreuzberg, Sozialbaumieten um 12,30 Euro pro Quadratmeter gezahlt werden müssen. 1999, 2000 lagen die Mieten in dem Bereich so um 6, 7, 8 Mark.
Mehr als ein Jahr mit dem Grundsicherungsamt Kampf gehabt, weil sie wollten nicht übernehmen, weil meine Rente kann ich nicht. Ich habe damals 730 Euro Rente gehabt. Wenn ich 630 je bezahle, was soll ich machen, nicht? Wenn ich nicht anbieten kann, dann fühle ich mich nicht so wohl. Aber bei mir ist ein Monatsende. Ich bin pleite, mein Kühlschrank ist total leer. Ich kann nicht und will ich auch nicht andere Wohnung umziehen. Ich bin nicht nur körperlich, ich bin auch ein psychisch kranker Mensch. Und ich kann nicht ohne Begleitung beizugehen. Seit 43 Jahren, ich wohne hier Umgebung, ne?
Wenn man jetzt diesen 2.000, 3.000 Luxuswohnungen und Eigentumswohnungen und Townhouses entgegensetzen könnte, 4.000 Sozialwohnungen, dann könnte man Mietpreisbindung bei den ganzen Sozialwohnungen im unteren Bereich festlegen und dadurch die immer exorbitanter werdenden Mieten hier im Viertel in der Waage halten. Aber dadurch, dass der Staat eben diese ganzen Sozialwohnungen privatisiert, hat er ja kein Instrument mehr, um gegenzusteuern. Das heißt also, es wird völlig dem kapitalistischen Markt überlassen, wie dass die Mieten natürlich immer weiter steigen.
Wie sollen wir auf euch bauen? Wie sollen wir euch vertrauen? Wir sind die Leute, die für 1 Euro Jobs eure Häuser bauen.
Zwei Kinder und dann, ich bin alleinverdienende Frau. 8 Stunden Akkord arbeitet am Fließband und abends bringst du Kinder im Bett, ne, mein Haushalt, und dann nach 10 Uhr rennst du wieder woanders und dann den Klo zu putzen, damit du noch ne 200 Mark mehr hast. Ne. Irgendwann konnte ich nicht mehr aufstehen, weil der Körper ist gesagt, ist Schluss aus, Feierabend. Dann haben sie mich Rente geschickt. Aber ich bin immerhin 45 geworden. Lecker? Und meinen Sohn eigentlich kann ich nicht ganz beschuldigen, warum er mich nicht kümmert. Aber er ist dumm, meiner Meinung nach. Eigentlich, ich schäme mich nicht darüber. Bestimmte Gründe ist es, mein Sohn inhaftiert seit 15 Jahren.
Ihr macht Politik, doch wart doch niemals ganz unten. Seht in unsere Gesichter und seht den Hass funken. Ihr macht Politik, doch traut euch nicht in eure Straßen. Aus Angst davor, dass auf euch Deutschlands Kinder warten.
Nein, nein. Ayla, nein. Die kleinen Kinder auch. Kannst du 100-mal sagen, wenn du da gehst, fällst du runter. Und dann die Kind geht trotzdem rein.
In den 80er Jahren, da hat man zum Beispiel Sanierungen gemacht. Man hat die alten Häuser staatlich renoviert. Die Leute konnten während der Renovierungsarbeiten umziehen und nach der Renovierungsarbeit zu dem gleichen Preis wieder in ihre alte Wohnung zurückziehen. Und nach der Wende hat sich halt der Berliner Senat und halt auch Deutschland dazu entschlossen, dass der Staat dafür nicht mehr aufkommt und dass stattdessen ein Anreiz geschaffen wird für Verbände von Immobilienfirmen, für Privatpersonen, die investieren möchten, Gebäude kaufen möchten oder Investoren, Anreize geschaffen werden.
Das ist eine Gentrifizierung anhand von Modernisierung. Besser als eine Sanierung.
Ich sehe gerade, hier steht jetzt was Neues schon wieder dran. Tag erstmal.
Die Steigerung der Miete, also in meinem Fall wäre das 142%.
Gucken Sie mal, wie alt der ist, wann der gebaut wurde. 62. Und umgebaut wurde 2007. Aber nicht für uns, sondern für die da oben. Und wir bezahlen das auch mehr. Der Boden ist 50 Jahre hier alt, außer meine Auslegware. Da sehen Sie nicht die Delle da drinne in der Auslegware? Das ist aber nicht runtergetreten. Der Boden ist kaputt da. Und an der Eingangstür auch. Die haben gar nichts gemacht, dann haben wir uns eine Mietserhöhung von 25 Euro geschickt mit der Bemerkung, mit hochwertiger Ausstattung des Boden, steht so ja Weizemist drin, Ausstattung der Küche und Bad. Das ist gar nichts.
Meine Rente beträgt also 905 Euro und ein paar Cent. Und er würde nach dieser ganzen Sanierung, und wir könnten auch alle wieder zurückziehen, dann würde die Miete 897 und noch was betragen. Und so viel Rente kriegt man also nicht in einem oder zwei Jahren erhöht.
Wenn eine Modernisierung kommt, hat er 3 Monate Zeit, jeder Mieter das erstmal zu überprüfen und dem zuzustimmen oder abzulehnen. Er kann das also durchaus ablehnen.
Da hätte ich ja gar nichts gegen eine Modernisierung. Aber ich will nicht Fußbodenheizung.
Und jetzt ist es so, dass die Modernisierung bestimmte Wohnstandards festlegt, juristisch.
Also 70% in bestimmten Wohnbezirken und so weiter haben ein Niveau. Und auf dieses Niveau kann ein Vermieter seine Wohnung anheben lassen mit Modernisierung.
Da heißt es zum Beispiel, dass im Falle einer Grundrissänderung die Miete exorbitant angehoben werden kann, was sie normalerweise nicht kann.
Ich war mit den Bauarbeitern schon per Du, weil ich habe die dann auch immer gefragt, was macht ihr hier eigentlich, was ist hier vorgesehen und so. Und die haben mir dann halt auch Pläne gezeigt, total nett, dass da irgendwie Grundrisse geändert werden sollen. Auch in den Wohnungen über und unter mir, die also denselben Grundriss hatten. Und dann habe ich gedacht, ach du Scheiße, hoffentlich haben die das nicht bei mir vor. Weil so hatte ich bislang 2 separate Räume, in der auch Wohnen in einer WG möglich war. Und die haben aus dem einen Raum eigentlich einen Riesenraum gemacht. Also die haben die Wand zwischen Küche und dem einen Wohnraum rausgerissen. Viel zu spät habe ich dann erfahren, dass ich dadurch, dass ich im offiziellen Sanierungsgebiet mich befinde, ich Anspruch habe auf die Vertretung durch die ASUM, die Arbeitsstelle für Sozial- und Mieterberatung, glaube ich. Die sind vom Senat Berlin eingesetzt zur Vermittlung zwischen Mieter und Vermieter, aber tendenziell immer auf der Seite des Schwächeren, was in diesem Fall ganz klar die Seite des Mieters war, also meine Seite. Und da hatte ich dann einen persönlichen Betreuer und das habe ich dann auch sehr stark genutzt. Also den habe ich ausgequetscht. Was habe ich für Rechte? Was kann ich machen? Und ich habe dann eben über diese ASUM erfahren, dass mir eigentlich Umsetzwohnungen gestellt werden müssen für die Zeit. Diese Angebote kamen erst sehr, sehr spät bei mir an und waren oft auch einfach total indiskutabel, wenn mir dann Wohnungen angeboten wurden. Ich habe sie mir dann angeschaut, die in einem so schlimmen Zustand waren, dass ich dachte, ich möchte da auch nicht für 5-6 Monate wohnen.
Meine Wohnung wird als Umsatzwohnung genommen. Nun glauben Sie mir doch mal eins, dass hier keiner von diesen Leuten reinziehen würde. Keiner.
Er muss ausziehen, weil wir sollen da rein.
Ich weiß noch nichts davon.
Das macht nichts, aber der Vermieter weiß das schon.
Also die haben halt versucht, uns da rauszulocken, haben gesagt, ja, zu relativ günstiger Miete können Sie dann hier wohnen, bis wir fertig sind mit der Sanierung. Und es war aber klar, dass sie dann so gravierende Grundrissänderungen an unserer Wohnung vornehmen würden, dass wir zu den Konditionen, zu denen wir ausgezogen sind, natürlich nie wieder da reinkommen. Das heißt, wir konnten dem nicht zustimmen. Und das war ganz übel, weil uns klar war, dass wir natürlich so eine Bauphase auch nicht überleben würden.
Und sogar auf diese Wohnung, es ist nicht nur Eva, eine Bewerberin, sondern wir machen dort eine WG.
Wir werden dazu zwei Familien wohnen. Und
ja, aber wohnen wir zusammen?
Oder drei?
In 30 Quadratmetern.
Wenn ich jetzt einziehen würde, ohne dass ich vorher Möbel hätte, dann könnte ich mir die Möbel ja nach dem Schnitt der Wohnung kaufen. Aber nun habe ich ja die Schrankwand.
Und daraufhin bin ich zu meinem Asum-Berater gegangen und habe gesagt, hör mal zu, die verändern da den Grundriss in den anderen Wohnungen und ich möchte das auf keinen Fall, dass das bei mir gemacht wird. Kann ich da irgendwas tun, um mich abzusichern? Und dann hat er gesagt, ja, das ist ja sehr gut, das liebt er, wenn die Mieter mitdenken. Und dann haben wir ein Schreiben aufgesetzt für den Fall, dass ich dann raus muss und wieder zurückgehe, wie die dann auszusehen hat, nämlich im gleichen Grundriss und. Und die haben das tatsächlich auch unterschrieben und wieder zurückgeschickt.
Dann hole ich noch den Aschen.
Das Haus befindet sich in einem Milieuschutzgebiet. Im Prinzip bedeutet das, dass der Eigentümer nicht einfach loslegen kann mit der Sanierung und Marmorböden und goldenen Toiletten hier uns hineinbaut.
In dem Falle hier bedeutet das, dass die Wohnstruktur erhalten wird. Wenn ich die Häuser veräußere und es zulasse, dass Privateigentümer die Wohnungen in ihren Besitz nehmen, dann steht halt die Frage, welche Struktur wird hier geschützt und bestimmt nicht unsere, der Bestandsmieter.
The Fine Art of Living ist halt ein Slogan von einer Upscale-Immobilienfirma, die hier in Mitte und Prenzlauer Berg Luxusimmobilien bauen. Ganze Areale, wo 200 bis 500 Luxuswohnungen und Townhouses entstehen. Und das wendet sich halt bewusst in Englisch auch an internationale Käufer.
Bezogen jetzt auf die Situation heute, müsste es eigentlich so sein, dass wenn solche Entwicklungspläne gemacht werden, dass schon bevor überhaupt die Politiker Entscheidungen treffen müssen, dann eben auch eine ausreichende Befragung der Bewohner stattzufinden hat. Der Bürger muss praktisch an den grundsätzlichen Entscheidungen der Politik partizipieren können.
Und wir sehen halt an dem Punkt, dass die Gentrification eben nicht der Prozess ist, der komplett ohne Widerstand aufgehalten werden kann, der einfach so passiert.
Auf jeden Fall wurde halt von fast 20, 30 Bürgern die Polizei gerufen, als die anfingen halt die Bäume zu fällen, weil man in der Zeitung gelesen hatte, dass die Bezirksregierung das ein Glück abgewehrt hatte, das Projekt. Ja, und dann hatte man halt von der Polizei die Dokumente vorgelegt bekommen, dass es eben von einer Stufe höher aus bewilligt worden ist. Und das ist natürlich besonders für die Bewohner, die versuchen, in Bezirkspolitik auch aktiv zu werden, sehr deprimierend.
Wir würden uns freuen, wenn ihr mit uns auf die Straße geht, gegen soziale Ausgrenzung.
Die Politik hat für den Bürger da zu sein und nicht umgekehrt. Die Realität ist genau umgekehrt.
Ich bekam mit, wie es im Haus allmählich immer leerer wurde und Leute auszogen. Und ich habe gedacht, ach, solange ich da jetzt noch problemlos leben kann, lasse ich mich davon jetzt erstmal gar nicht stressen. Das wurde dann aber mit der Zeit ziemlich wild.
Ja, ich kam also in die Wohnungstür rein auf meine Diele und habe gesehen, dass mein Badfenster geschlossen war durch Beton. Dann bin ich weitergelaufen in die Küche und da war auch Beton vor. Dann habe ich gedacht, das darf ja wohl nicht wahr sein. Die haben dir also von einer Stunde zur anderen die Fenster in der Giebelwand geschlossen. Ich habe keine Durchlüftungsmöglichkeit mehr und kein Licht mehr.
Das kennen wir ja schon aus
dem Fernsehen.
Wahrscheinlich Berlins berühmteste Küche und Badezimmer zurzeit.
Die Stirnseite, hier ist jetzt ein Neubau dran gesetzt worden. Da wurden die Fenster einfach zugemauert. So nach dem Motto, wir haben Recht, das ist ein Lückenbau und damit ist das gerechtfertigt.
Ich glaube, da sind schon ein paar Köpfe gerollt, ja. Ich glaube das. Hier waren nämlich danach allerhand Leute auf dem Hof und haben vermessen.
Allerdings gehört ihm das Haus ja auch, also konnte er das ja machen, ja.
Wenn man hier steht von dieser Briefkaste und wenn hier vom dritten Stock bei Sachen landen, da hat man ein mulmiges Gefühl.
Da fielen dann einfach Waschbecken aus dem vierten Stock und zerbarsten dann unten auf dem Fußboden.
Alles ohne Schutz und das Haus war noch bewohnt zu dem Zeitraum und zwar noch halt mit den verbliebenen, ich weiß nicht, 11, 12 Parteien, die dort noch gewohnt haben.
Von riesigen Matratzen bis zu halben Gasleitungen lag da halt alles rum und türmte sich dann über Mannshoch.
Nachdem wir uns das erste Mal beschwert hatten, hatten sie als Sicherungsmaßnahme einen unten hingestellt.
Und dann haben wir halt versucht, uns wie aus dem Fenster raus bemerkbar zu machen, dass wir vielleicht auch mal das Haus verlassen möchten.
Dann gab es das freundliche Angebot, sie würden den Kinderwagen mit uns darüber tragen, aber es geht natürlich gar nicht. Also es ist eine unglaubliche Frechheit, wenn man sich das ansieht. Das ist ja alles voller Schimmel gewesen und voller Staub, alles, das flog überall durch die Gegend irgendwie. Aber das war nur die Einleitung zu dem, was dann alles noch toll folgen sollte. Es ging dann die nächsten 3 Jahre so weiter.
Impulsive Menschen kennen keine Grenzen. Schmeiß die Möbel aus dem Fenster, wir brauchen Platz zum Tanzen.
Das ist ja auch sehr durchdacht, also wie sie diesen Druck steigern und aufbauen, das war mir natürlich am Anfang nicht klar.
Das ist so ein psychischer Druck von jeder Seite. Da kommt ein Mann, schaut, da ist jemand allein und dann kommt dieser Satz, wann ziehen Sie endlich aus? Haben Sie ein Haus nebenan gesehen? So wird auch Ihr Haus aussehen. Da hat man Angst. Oder Verzweiflung.
Dann blieb er wortlos auf dem Fahrrad und fuhr also in Schrittgeschwindigkeit auf dem Bürgersteig neben mir her, um mich einzuschüchtern.
Er kam mir entgegen und guckte mich so an und sagte, oh, der Fernsehstar. Ohohoho.
Frau Stark, die erzählte mir eben kurz vor ihrem Tod, dann stand dieser Bursche vor ihr und spuckte zweimal vor sie auf den Boden, ohne ein Wort zu sagen.
Wenn keiner auf der Straße ist, greift er einen an. Er fotografiert mich ständig.
Wenn man eben mit jemand anderem, einer fremden Person, die dann eben Zeuge für einen selber sein konnte, dann lang ging, dann wusste man immer, da wird es ruhig bleiben. Nicht. Da passiert nichts.
I bought your house, I bought your ground, for just about 2 million pounds. If you can't pay what I asked for, well,
die Mieter waren alle raus. Ich bin die Einzige gewesen, die noch in diesem Haus gewohnt hat. Es fehlten überall die Wohnungstüren. Es fehlten in vielen Wohnungen die Fenster. Es waren aber Gerüste vorne und hinten.
Das Haus ist seit Februar 2012 komplett eingerüstet. Es finden aber keine Baumaßnahmen statt.
Da kann jeder von unten nach oben, das sind überall Leitern hier dran. Und da habe ich also Angst.
Das war von daher für uns so ein bisschen bedrohlich, weil die Haustür vorne auch nicht richtig schloss.
Wenn ich dann da spät abends nach Hause gekommen bin, in diesen dunklen Hausflur, und da gucken einen dann immer so schwarze, dunkle Löcher an. Ich bin wirklich immer in einem Heidentempo an diesen offenen Türen vorbeigerast, um in meine Wohnung zu kommen.
In der alten fand ich es nicht so gut wie jetzt, in dieser. In dieser ist es irgendwie besser. Nicht so in der alten, wo man nur so eine blöde weiße Fahne
Plane
sieht.
Und dann haben sie halt das gesamte Hinterhaus mit Plane verhängt. Und zwar mit Plane, durch die man nicht durchgucken kann. Also vorne und hinten. Das heißt, es gab überhaupt kein Tageslicht mehr. Und das war so eine zusätzliche Abschottung von der Außenwelt, die war echt ungesund. Also wir waren auch viel krank in der Zeit, muss ich sagen.
Du bist ja wie eine Box. Nicht mal den Innenhof kannst du sehen.
Aber wenn man die Lampe einfach anmacht, war es schon ziemlich hell.
Aber das ist ja nicht der Sinn. Guck mal, wie schön hell das bei uns jetzt ist.
Das Gerüst läuft vor dem Schlafzimmerfenster vorbei und hinter dem Gerüst hängt dann die Plane. Das heißt, die Bauarbeiter können reingucken, aber du selbst kannst halt nicht rausgucken. Wir haben natürlich versucht, immer draußen zu sein, aber bei schlechtem Wetter mit kleinen Kindern ist es halt auch nicht wirklich immer möglich. Und der Winter, der eh dunkel ist und dann gänzlich ohne Tageslicht, ich glaube, das war echt ungesund.
Dann haben wir fast 2 Jahre hinter dieser Folie gelebt.
Ja, und erst als wir bestimmte Eingeständnisse vor Gericht machen mussten, da wurde dann im Gegenzug ein Fenster auf jeder Seite freigehängt. Die Heizungseinbauten, der wir schon mal zugestimmt haben, das hätte alles noch mal neu aufgerollt werden können. Darauf haben wir dann verzichtet. Ja, und auf dieses Eingeständnis hin haben sie uns da ein bisschen Licht gegeben.
So ein kleines Loch irgendwie durften wir dann da reinmachen. Ja, aussteigen.
Ich muss sagen, dass das viel dazu beigetragen hat, dass wir wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, um da wegzukommen.
Hinzu kommt, dass mein Außenwandheizer, ich habe ja so eine, beschädigt worden war. Eines Tages war einfach der Auspuff von dieser Heizung zugeklebt mit Styropor. Das heißt, hätte ich das nicht gewusst und würde heizen, also könnte ich einfach sterben, ersticken. Was weiß ich, Explosion, Gas. Ich gehe noch mal gucken, ob sie mir die andere Heizung im Schlafzimmer vielleicht kaputt gemacht haben. Ich habe jetzt gesehen, wir haben Styropor draufgeklebt, auch schon im Hinterhof.
So, irgendwann war es dann auch so schlimm, dass wir die Polizei gerufen haben. Das war wirklich so alarmierend, dass die sogar total geschockt waren. Man konnte die Hand vor Augen nicht sehen. So viel Staub.
Normalerweise muss man dann Container aufbauen und dann so ein Schachtding irgendwie installieren.
Dann ist mal wieder eine Schuttrutsche da. Und dann ist sie halt wieder weg. Dann musst du halt wieder die Polizei rufen. Dann muss sie den Vorfall wieder aufnehmen. So. Dann musst du den Anwalt bemühen. Das sind ja auch alles unglaublich zähe Wege. Also nichts geht schnell.
Hinzu kommt eben, dass wir das alles so nebenbei erledigen müssen. Also sowohl der Eigentümer als auch die Politiker, die machen das den ganzen Tag. Die beschäftigen sich mit nichts anderem. Und bei uns, für uns heißt es aber, dass das irgendwie in der Freizeit erledigt werden muss, wo wir eigentlich normalerweise unseren Tätigkeiten nachgehen müssen, Geld verdienen müssen und so weiter.
Unsere Widerstandszentrale ist eröffnet.
Jetzt, die Datei ist jetzt rüber.
Ja,
das ist die 2010er.
Das war 9. April 2010, 11.33 Uhr. Die Aufnahmen von Bauarbeiten.
Die haben inzwischen allesamt Räumungsklagen bekommen. Und zwar mit einem Eilvermerk versehen und müssen nun innerhalb einer sehr kurz bemessenen Zeit, circa 2 Wochen, dem Gericht genauestens die Gründe für die von ihnen vorgenommenen Mietminderungen dokumentieren.
Und so ganzen Tag.
Ja, da sieht man das Fenster weit. Das war schon ganz schön.
In unserem Fall bedeutet das, dass wir für jeden Tag im vorliegenden Zeitraum genau estens belegen müssen, wann, um welche Uhrzeit, welche Sache stattgefunden hat und welche Auswirkungen sie gehabt hat. Dazu müssen wir Beweismittel vorlegen und Zeugen benennen.
Ich mache jetzt die Liste für die Leute, die nach hinten raus wohnen, größtenteils mit 4 Fenstern von 5 insgesamt. Und dann wird die noch umgeschrieben für die Leute, die nach vorne raus wohnen, weil da ja die Situation etwas anders ist.
Als es anfing mit den Baumaßnahmen, da hat man gedacht, na ja, gut, stehst du durch. Und dann wurden die, das aber immer ein bisschen schlimmer, immer ein bisschen lauter. Und dann habe ich ja schon ein halbes Jahr verloren, bis dann irgendwie jemand mir sagt, das musst du aufschreiben. Kommt man ja nicht darauf, so schräg zu denken. Also denke, wenn man Leute auf der Straße spricht, da ist gebaut worden, da ist abgerissen worden, dann schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, um Gottes Willen, wie haben sie das ausgehalten? Und nun muss man das dokumentieren.
Ja, das ist eigentlich eine Tätigkeit, wo man ein hauptamtliches Büro von Leuten mit beschäftigen könnte. Ich glaube, kein einziger der Betroffenen würde das alleine schaffen.
Also eigentlich hätte ich ja darauf verzichtet, hier ins Gericht zu gehen, aber es ist ein schönes Gebäude.
Das wurde dann noch dadurch gesteigert, dass wir ja auch ständig Gerichtstermine hatten, vor denen ich auch sehr viel Angst hatte. So. Ich habe ungefähr 7 Aktenordner voll mit Gerichtsblättern.
8 Kilo. 8 Kilo Akten. Das ist schwer zu handeln, gebe ich Ihnen gerne zu. Aber das ist die Strategie der Gegenseite, dass die versucht, einen mit Arbeit einzukleistern, dass man nicht mehr hinterherkommt. Das ist ein probates Mittel, mit dem die versucht, hier die Mieterinteressen auszuhebeln. Ne?
Ich bin sehr nervös, ich kann nicht reden.
Ich glaube, ich habe nie geschlafen.
Viele Leute haben dann 5 Klagen gegen sie laufen. Eine ist eine Modernisierungsklage, das andere ist eine Räumungsklage, das andere ist eine Eigenbedarfsklage, das nächste ist eine Klage wegen Betriebskosten oder Mietschulden, angeblicher Mietschulden und so.
Ein behaupteter Mietrückstand kann innerhalb von 2 Monaten nach Zustellung der Räumungsklage ausgeglichen werden. Dann ist der Vermieter praktisch verpflichtet, sofort die Räumungsklage zurückzunehmen. Das ist so ein beliebter anwaltlicher Schachzug, um Unwägbarkeiten und Risiken auf Mieterseite zu eliminieren. Und den haben wir gemacht.
Es ist gang und gäbe, dass der Mieter sagt, auf jeden Fall muss ich doch hier so und so viel Prozent abziehen können. Und der Vermieter lässt es trudeln. Und oftmals unterstelle ich mal sogar mit dem Hintergedanken, dass er irgendwann einen Kündigungsgrund dadurch kreieren kann.
Wir haben ja gezahlt, Sie auch, Ihr Mann, Ihr Anwalt hat das ja auch geregelt, so wie wir es geregelt haben. Und gestern tickerte mir nachmittags um 5:30 ein Schriftsatz der Gegensätze rein und Sie sagen, Sie haben 2 Cent zu wenig gezahlt und deshalb wird die Kündigung nicht zurückgezogen.
Ich setze das um. Ich falle gleich rein.
Nein, Jesus, ich muss das 3-mal lesen, bis ich es mal glaubte.
Könnten wir die 2 Cent gleich auf den Tisch legen?
Ja, natürlich.
Dass das, was nicht legal war, von uns nicht nachgewiesen werden konnte, das wurmt natürlich auch. Man ist einfach immer am kürzeren Hebel. Und das wissen Sie. Und gleich zu Anfang haben Sie gesagt, ja, wir sprechen uns in 2 Jahren wieder.
Das war der Durchgang, wo die Decke angestürzt ist.
Und das war die Baustelle.
Also während ich gestern bei euch gesehen habe, eure Werte lagen gestern so bei 80 bis 90 Dezibel, liegen Sie jetzt so vielleicht um 65 bis 70. Und nur wenn Sie da in diesem Badrohr am Machen sind, dann geht es bis auf 90 hoch.
Ich bin dann auch, weil Lernen in meiner Wohnung überhaupt nicht möglich war, bei dem Lärm immer in die Stabi gegangen. Habe aber schon immer mein Handy so in der Tasche gehabt für den Fall, dass die Bauarbeiter mal wieder irgendwas von mir wollen. Und irgendwann saß ich da so, lernte gerade, mein Telefon klingelte und ich hatte den Bauleiter am Apparat, der sagte, kommen Sie mal ganz schnell bitte nach Hause. Wir müssen unbedingt in Ihre Wohnung rein und da ein paar Stützpfeiler einbauen, die es einsturzgefährdet.
Wobei man ja jetzt hier sagen muss, dass die Anwohner aus den Luxuseigentumswohnungen auf der einen und auf der anderen Seite offenbar durchgesetzt haben, dass die Entkernungsarbeiten in diesem Haus jeweils immer nur bis 15 Uhr stattfinden dürfen. dieses Privileg ist mir erspart geblieben. Ich habe Ostersamstage erlebt mit ihren Bohrungen.
Ich habe dicke Kopfschmerzen und ich wollte hinlegen. Ich nehme Oropax, 2 Kopfkissen und ich versuche schlafen.
Am 21. Dezember
2005 kam Autosee angefahren. Dachdecker von die Stiegenhohen fing an, dass die Dachziegel abzudecken. Dann muss man wissen, dass da oben mein Sohn wohnte in diesem Mansardenzimmer. Die haben ihm also praktisch das Dach über den Kopf abgerissen. Die haben dann eine dünne Plane drüber geworfen und begann dann ab Februar, März erst das Dach wieder einzudecken.
Als wir dann nur noch alleine lebten im Hinterhaus, gab es dann plötzlich einen Wasserrohrbruch über uns in der Außentoilette. Und es war Weihnachten. Und dann ist das ganze Wasser aus dieser Toilette, die abgeschlossen war, an die wir nicht rankamen, das Treppenhaus runtergelaufen und im Treppenhaus dann gefroren.
Ja, das war voll Eiszapfen.
Also eigentlich hätte die Leitung da oben abgestellt sein müssen, weil über uns niemand mehr wohnte.
Also dann hat man da plötzlich solche Stangen halt mitten im Zimmer. Und in diesem Zimmer stand auch mein Bett. Und mein erster Gedanke war, nee, alles klar. Und dann lege ich mich heute Abend da rein und dann träume ich davon, wie es auf mich herunterbröckelt oder ich liege gleich irgendwie im Schutt. Das war so der Zeitpunkt, wo ich dann sowieso zu Freunden umgezogen bin, weil mir das einfach nicht mehr geheuer war. Warum es nicht nötig war, in anderen Wohnungen Stützpfeiler aufzubauen, ist eine gute Frage. Habe ich mir nie gestellt, aber ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendwo welche standen.
Damals hatten wir ja alle noch die verrückte Vorstellung, also es gibt sozusagen irgendwie eine kleine Entschädigungsmöglichkeit für das, was einem hier jetzt widerfährt.
Das steht im Mietrecht, so wie ich kenne, dass wenn einer Mietminderung macht, aber sich da beirrt in der Prozentzahl und so weiter, ist das nie ein Grund zu einer fristlosen Kündigung. Aber das steht so überall drin.
Also man muss sich ja auch die Broschüren vom Mieterbund und von allem mit Vorsicht genießen. Sehr häufig steht in solchen Sachen drin, Sie können, wenn das und das ist, so und so viel Prozent abziehen. Aber die Grundlage ist meistens sozusagen ein fertiger Sachverhalt. Und wir haben hier keinen fertigen Sachverhalt. Wir arbeiten an dem Sachverhalt. Die Gegenseite bestreitet alles. Die bestreitet ja sogar, dass an dem Tag ein Kran da war und so weiter und so weiter. Vorsicht!
Wir sind die Bauarbeiter, die nicht bezahlt werden, also von den Subunternehmen. Und die haben die Polizei gerufen.
Ja, dafür ist ja die Eigentümerseite auch ein bisschen bekannt, dass er seine Bauunternehmen nicht pünktlich oder gar nicht bezahlt.
Also die haben während der ganzen Zeit, wo wir da noch gewohnt haben, wir waren ja die letzte Partei dann, die dann ausgezogen ist, haben die kein einziges Stück saniert, nichts modernisiert, nichts. Die haben einfach nur weiter alles verrotten lassen.
Die haben dann immer mal wieder ein paar Bauarbeiter da hochgeschickt, dass wir auch immer schön gemerkt haben, dass sie noch da sind. So, die dann so an unseren Fenstern von innen vorbeiliefen. Und das war ein Kampf von 3 Jahren. Also nach 3 Jahren haben wir das dann geschafft, über ein Stadtteilprojekt eine Wohnung zu bekommen. Das war die ASUM.
Nach dem Grundgesetz Eigentum verpflichtet. Wenn ein Eigentümer ein Haus leer stehen lässt, um es praktisch dann abreißen zu können, damit eine Abrisserlaubnis zu erhalten, das ist ganz eindeutig illegal. Auf der kommunalen Seite haben wir die Bau- und Wohnungsaufsicht. Die hat ganz klar dafür zu sorgen und dafür gibt es auch die sogenannten Läufer, die eben herumlaufen. Und wenn ihnen Missstände gemeldet werden, müssten sie dem nachgehen. Nur das wird eben häufig nicht gemacht.
Das sind belegungsgebundene Wohnungen. Wir mussten also einen WBS, einen Wohnberechtigungsschein nachweisen. Und dieses Haus gehört dazu. Das ist also vor über 10 Jahren saniert worden mit öffentlichen Geldern. Und dafür mussten die halt über einen gewissen Zeitraum belegungsgebundene Wohnungen anbieten. Das Dumme daran ist, dass diese Belegungsgebundenheit ausläuft. Ich glaube, es sind 7 Jahre noch.
Deine Jacke.
Diese Wohnung kostet 100 Euro mehr, als wir ausgeben können. Das heißt, es geht von unserem Geld für den täglichen Bedarf ab. Also man kann sich vorstellen, wie der Wohnungsmarkt ist. Also auch der soziale Wohnungsmarkt. So. Es gibt noch Leute, die relativ günstigen Wohnraum haben, die aber alle wissen, dass sie hier auf dem Katapult sitzen. Also, mittlerweile hat sich das ja auch so gesteigert, dass selbst die Mittelschicht schon Angst hat.
Aber Mama, soll nicht.
Tschüss, Mama.
Mama, tschüss.
Ab einem bestimmten Zeitpunkt ist dann der Druck auf die Mieter so groß, dass sie dann eben entweder das Weite suchen oder aber die Transparente nach draußen hängen. So, das ist die Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden.
Wir machen weiter, Leute!
Über 30.000 Hartz-IV-Empfängerinnen in Berlin zahlen jetzt schon zu, um sich ihre Wohnung weiter leisten zu können. Und es werden immer mehr.
Wir bleiben alle!
Alle Mieter flohen praktisch hier. Ich war der Einzige, der verblieb und sagte, nein, ich will Modernisierung nach Mietrecht. Ich bleibe hier. Die ganzen Prozesse gingen dann fast 3 Jahre lang, bis ich den letzten Prozess auch gewonnen habe. Ich wohne in dieser Wohnung, wo ich jetzt noch wohne, seit 1971. Das sind über 40 Jahre in dieser Wohnung.
Dann bekam ich einen relativ kleinlauten Anruf von dem Vermieter. Ja, es ist ja, wie Sie schon gesehen haben, der Grundriss in Ihrer Wohnung geändert worden. Wie Sie wissen, durfte das eigentlich nicht geschehen. Dann habe ich da einen riesigen Rabatz gemacht und dann hieß es ja, im selben Haus gäbe es eine Wohnung, die hätten Sie eigentlich als Eigentumswohnung geplant, aber angesichts der Umstände würden Sie mir die jetzt auch zur Miete anbieten. Dann kam ich da rein und musste wirklich einen Triumphschrei unterdrücken, weil diese Wohnung einfach so viel geiler war als die Wohnung, die ich vorher hatte. Ja, und dann habe ich in dieser Wohnung zu meiner Staffelmiete gewohnt. Edge, bitch.
I bought your house, I bought your ground, for just about 2 million pounds. I'm gonna open your floor, break through your door.
Ich grüße Sie alle herzlich. Wir sind die Einzigen, die jetzt heute auch mal das erste Mal im Leben hier mit Ihnen demonstrieren für unsere Rechte.
Die letzten Mieter. Oder bleib doch, wenn du kannst. Feature von Susanne Franzmeier.
I am the law.
Ton und Regie, die Autorin.
Es gibt leider kein Licht im Flur. Wenn es weitergegangen wäre, da ist der Gaszähler. Es riecht bestialisch.
Die Polizei geht von einer schweren Brandstiftung aus. Aber es gibt keine Hinweise. Leider. Das mit dem Brandanschlag erinnert mich an das Vorgehen der 90er Jahre. Die warme Entmittung, so nennt sich das. Und die kalte Entmittung, das ist, wenn man Heizung abstellt und Gas und Wasser. Schock sitzt nach wie vor, aber wir sind noch lange nicht am Ende. Der Winter kommt.
Was die Fenstergeschichte angeht, der Mieterin, deren Fenster hier zugemauert wurden, gibt es ein Urteil, dass die Mauer weg muss.
Aber wir als Mieter in diesem Hause wissen nicht, wie das passieren soll, denn das ist ein neu gebautes Haus, was da die Fenster verstellt. Wie soll man die Mauer da wegkriegen?
Autorenproduktion im Auftrag von Deutschlandradio Kultur 2012.